Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Reihe in meinem Podcast Zoll und Co. Mein Name ist, wie der Name schon sagt, Manfred Zoll und ich darf in meinem Podcast-Studio meinen Co. begrüßen. Ein altes und doch neues und junges Gesicht, nämlich Bastian Spelten. Hallo Basti, schön, dass du da bist.
Hallo, ja danke, dass ich da sein darf. Ich dachte gerade schon, du sagst zu mir, ich wäre ein altes Gesicht. Das hätte mich doch ein bisschen gewundert, obwohl ich meinen Bart jetzt schon ein bisschen wachsen lassen.
Ja, stimmt.
Manfred,
stimmt.
Ich bestimmt schon eine Woche übe ich dran.
Eine Woche, okay, da braucht es schon noch ein bisschen Übung, bis der Meister dann in dir, der Meister des Bartwuchses in dir zum Vorschein kommt.
Ich streng mich an. Hallo Manfred. Schön, dass du da bist.
Ja, hey, sehr gut. Basti, wie geht's dir?
Gut, ich bin ehrlich, ich habe mit der Frage gerade nicht unbedingt so sehr gerechnet.
Okay.
In unserer letzten Reihe, vielleicht haben der ein oder andere zugehört, hat mich der Manfred immer gefragt, wo ich herkomme.
Genau, oder jetzt, was dich bewegt.
Oder was mich bewegt. Heute mal, wie es mir geht. Mhm. Ich glaube, gut. Ich bin aktuell Studierender der Evangelischen Missionsschule in Unterweisach. Diejenigen, die schon bei der letzten Reihe Sammeln und Senden eingeschaltet haben, wissen das. Ich erwähne es nur noch mal kurz. Und wir haben eine Jugendveranstaltung am Wochenende gehabt, die Grow-Konferenz in Waiblingen.
Und die steckt ja noch ein bisschen in den Knochen, oder?
Ja, ich würde eher sagen, ein wenig im Hals.
Die Stimme ist da, trotz Kaffee trinken und lecker Frühstück ist das noch nicht so ganz.
Das stimmt,
Wird, wenn wir jetzt eine Dreiviertelstunde miteinander reden,
dann ist die Stimme frei.
Dann wird es, ja.
Ich glaube auch. Aber sonst geht's mir.
Ja.
Gut, wie geht's dir?
Sehr schön. Ja, danke, ebenso. Mir steckt tatsächlich ein bisschen was anderes in den Knochen. Ich habe gestern meine erste große Radtour gemacht. Mit sage und schreibe 40 Kilometern ist jetzt nicht gerade rekordverdächtig, aber so für Anfang März schon eine ganze Menge.
Manfred, aber die Kilometer sind egal, die Höhenmeter sind wichtig.
Ja, die waren auch nicht so berauschend. Aber ohne Strom, also nur mit Bio. Ja.
Oh,
ich habe den Antrieb meines Fahrrads konsequent ausgelassen. Konsequent. Genau, nee, ich war tatsächlich, was ich noch nicht erzählt habe, Basti, letzte Woche war ich 4 Tage im Schwarzwald, Bäume fällen.
Ich habe es auf Instagram gesehen. Jetzt, wo du es sagst,
siehst du?
Ich habe es auf Instagram gesehen.
Bäume fällen.
Ja.
Und es waren tote, dürre Bäume vom Beugenkäfer gekillt. Mhm. Und wir sind denen dann mit der Motorsäge zu Leibe gerückt. Und das steckt mir tatsächlich noch ein bisschen in den Knochen.
Ja, kann ich verstehen.
Und so eine Holzmacherarbeit ist nicht ganz ohne. Aber war schön, war okay, lief gut. Hat was Faszinierendes, wenn man quasi mit der Motorsäge so einen 20, 22 Meter langen Baum, also hohen Baum, Zentimeter genau umlegt, dass er genau in diese Schneise reinfällt, in die er reinfallen soll.
Ist es dir auch immer gelungen?
Nicht immer, aber immer öfter.
Aber Manfred, jetzt musst du mich mal hier aufklären.
Die Frage, wie geht's, dass ich heute anders eingestiegen bin, war das der Punkt im Blick auf, ich soll dich aufklären?
Genau.
Okay. Wie geht's hat natürlich einen ganz speziellen Hintergrund, denn unsere neue Podcast-Reihe hat damit zu tun. Wie geht's?
Ja, wie geht's?
Also nicht einfach nur, wie fühlst du dich, sondern diese Gaga-Frage, die hat ja ganz eng mit dem Thema zu tun, auf das wir uns jetzt zubewegen, nämlich mit der Bergpredigt.
Ich verstehe langsam die Überleitung.
Die Bergpredigt, das sind ja 3 zarte Kapitel im Matthäus-Evangelium. Matthäus 5, 6 und 7. Eine relativ kompakte Einheit, die man Bergpredigt nennt. Warum, wieso, weshalb, da kommen wir dann noch drauf. Aber für mich gipfelt die Bergpredigt in der Frage, wie geht's? So,
ja.
Und jetzt du.
Ja, ich verstehe jetzt die Überleitung. Also, wie geht das Leben vielleicht?
Zum Beispiel, also wie geht's, ist ja zunächst mal eine Gaga-Frage, die man so auf der Straße, man trifft jemanden, sagt, ah, hallo, wie geht's? Und der sagt, ja, Gott schon. So, ja, manche sagen dann auch, alles gut. Die Badener sagen, aller gut. Wie sagt man bei euch im Bergischen Land?
Ja, ich kann leider keinen Dialekt, aber wir sagen meistens, ja, passt schon.
Passt schon, also eben auch so in diesem Floskelhaften.
Ja, oder muss.
So, jetzt ist es mir mal passiert, ich hatte ein Gespräch am Campingplatz mit der Campingkirche Da traf ich einen älteren Mann, also älter wie ich, und den habe ich gefragt, wie geht's? Da sagt er, schlecht.
Oh.
Er war ehrlich.
Ich glaube, mit der Antwort hast du nicht gerechnet, oder?
Nee, aber ich habe mich, bevor ich die Frage gestellt habe, habe ich mich darauf eingestellt, dass es möglicherweise ein längeres Gespräch geben kann.
Ah, das heißt, du kanntest wahrscheinlich den Mann schon ein wenig, oder?
Ich kannte ihn ein bisschen, ich habe ihn schon öfters gesehen, man hat so geredet, so im Vorbeigehen, manchmal nur Hallo, manchmal auch ein bisschen miteinander, was so gerade so los ist und so. Und dann hat er einfach erzählt, warum es ihm schlecht geht. Und während unseres Gesprächs kam dann noch einer dazu, der hat dann auch an meinen Gesprächspartner die Frage gestellt, wie geht's auch ellerweil? Dann sagt er, geht schon.
Typisch.
Und dann ist der andere weitergezogen, 3-4 Worte noch, und dann ist er weitergezogen. Ja. Dann hat er weiter erzählt. Also diese Differenzierung auf die Frage, wie geht's, kann man durchaus unterschiedliche Antworten bekommen.
Ja.
Will ich im Bereich des Floskelhaften bleiben? Bleibe ich unverbindlich? Bleibe ich an der Oberfläche? Oder gehe ich tiefer?
Ja.
Und genau das ist in diesem Gespräch passiert. So, Bergpredigt. Wie geht's? Es geht ja um die Frage, wie geht's? Also, wie fühlst du dich? Wie geht's dir gerade? Was bewegt dich? Mhm. Wo kommst du her? Ja.
Ja.
Das ist für uns Menschen wichtig, dass wir das Gefühl haben, wir werden wahrgenommen von unserem Gesprächspartner.
Ja, das ist jetzt vielleicht die äußere Schicht, aber es geht dann natürlich noch viel intensiver in der Bergpredigt. Nicht nur, wie geht's, es wahrgenommen werden, sondern ich glaube, das ist auch nicht das Erste, woran die Leute denken, wenn sie Bergpredigt hören, sondern vielleicht eher auch handeln.
Also langsam. Ich glaube, es ist schon auch ein Thema, also ein Thema der Bergpredigt.
Auf jeden Fall.
Dass dort erzählt wird, wie Gott Menschen wahrnimmt, wie Menschen Gott wahrnehmen und vielleicht noch stärker, wie Menschen einander wahrnehmen und dann auch miteinander umgehen. Und dann sind wir schon ein bisschen beim Handeln.
Ich bin auch deiner Meinung, genau, aber das Erste, was mir immer im Kopf kommt, und ich glaube, so geht es vielen, ist wirklich das Handeln. Ich finde es gut, dass du den Rahmen beschrieben hast. Aber ich bin ehrlich, ist nicht mein erster Gedanke, wenn ich an Bergpredigt denke.
Ja. Ja, ich bin halt deshalb auf die Frage der Wahrnehmung gekommen, weil es eigentlich bei der Frage, wie geht's, das Erste ist, ich nehme das Gegenüber wahr, also wenn ich die Frage ernst meine, und erkundige mich nach dem Befinden.
Ja.
Und auch das passiert in der Bergpredigt. Aber das mit dem Handeln ist ja logisch, gell? Ich kaufe mir neues Produkt, was könnte das sein? Zum Beispiel?
Ein Handy.
Ein Handy, genau, ein Handy. Wenn ich ein neues Gerät habe, also ein neues Handy, wie geht's?
Richtig.
Wie funktioniert das? Ich erinnere mich das noch gut daran, als ich das erste Mal so ein Smartphone hatte mit so einem schönen großen Display. Dann kam ein Anruf. Und ich konnte den Anruf nicht entgegennehmen, weil ich nicht checkte, wo muss ich jetzt drücken, schieben, machen, damit der Anruf freigeschaltet wird.
Je mehr wir gerade über Handy reden, ich glaube, das ist kein blödes Beispiel, sondern ein gutes. Oft ist es ja auch im Leben so, man lernt durch Ausprobieren, man lernt durch Scheitern. Wie hast du es gelernt mit dem Anruf dann? Durch Scheitern.
Ausprobieren, genau.
Erst durch Scheitern. Ausprobieren und Scheitern.
Genau. Der Mensch, der mich da anrufen wollte, der hat es, glaube ich, 5-mal probiert, dann hat es doch irgendwann geklappt.
Ja, jetzt wenn ich mal überlege, wenn man was Neues hat und keine Anleitung hat, man probiert aus, fällt vielleicht, scheitert, fällt wieder hin, versucht es wieder und irgendwann greift man vielleicht auf irgendwas zurück, was einem helfen könnte.
Genau, und dann sind wir bei der Betriebsanleitung, die man dann tatsächlich manchmal auch aufschlägt. Kann man ja dann per Download und so kriegen, auch sogar für ein Handy. Und wie geht's, ist also die Frage, wie funktioniert dieses Gerät? Wie kann ich das bedienen? Bei der Bergpredigt geht es darum, wie geht das Leben? Wie löse ich Probleme? Ich werde tatsächlich vor Probleme gestellt.
Definitiv.
Und immer wieder muss ich Dinge lösen und wie kriege ich das gebacken? Und darum geht es ganz wesentlich in der Bergpredigt. Es gibt da ganz viele Themen, die wir im Einzelnen noch anschauen. Wie finde ich Orientierung? Ja, letztlich geht es um die Frage, wie wollen wir leben?
Ja.
Das ist das große Thema, ja, eben auch das Thema dieses Podcasts, dieser Podcast-Reihe, die wir jetzt hier eröffnen, mit einigen Folgen zur Bergpredigt. Wie wollen wir leben? Also wie geht's?
Ja.
So, und dann gibt es manchmal auch die Situation, dass ich ein Problem nicht lösen kann.
Ja.
Wie geht's mir damit?
Ich würde sagen, grundlegend schlecht.
Schlecht.
Blöd. Es gibt ja Leute, wenn sie was nicht hinkriegen, dann ist es für sie okay. Auch gerade im Handwerklichen und holen sich dann Hilfe. Aber ich sag mal so, wenn ich irgendwas nicht hinkriege, ich probiere aus, ich mach kaputt, ich mach alles. Hauptsache, ich krieg mein blödes Problem gelöst. Ich kann es nicht abhaben, bei vielen Dingen einfach es unvollendet zu lassen. Ja,
du bist jung und dynamisch, ist logisch. Im Laufe der Zeit wird man da ein bisschen altersklug. Tatsache ist ja schon, es gibt manchmal Probleme im Leben, die kann ich nicht lösen.
Ja.
Themen, die jetzt auch in der Bergpredigt angesprochen werden. Die Spirale von Sorgen. Ich mache mir Sorgen über was. Die bereiten mir schlaflose Nächte.
Ja.
Die Gedanken kreisen und kreiseln im Kopf wie so ein Brummkreisel. Ich komme da nicht raus aus der Nummer. Ich kann das Problem nicht lösen. Wie geht's mir damit? Wie finde ich einen Weiterweg? Oder das Thema Krankheit, auch das Thema Armut, das Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ist ein großes Thema in der Bergpredigt. Gerichtet werden, Mobbing, wie geht's mir damit, wenn ich ein Problem nicht lösen kann? Also deshalb ist diese Gaga-Frage, wie geht's, in der Bergpredigt eigentlich eine ganz zentrale Frage.
Ja, ja.
Ihr könnt gespannt sein, wir werden gespannt sein, was uns da begegnet. Also wie geht's? Wahrgenommen werden, Lösungen suchen und wie geht es mir, wenn ich keine Lösung für das Problem finde, wenn es keine Lösung gibt?
Hört sich gut an. Hört sich nicht gut an, aber
der Dreischritt.
Wir haben auf jeden Fall eine Spur, eine Richtung.
Eigentlich ist das mega gut, finde ich, weil genau das ja der Knackpunkt ist. Wie gehe ich damit um, wenn ich ein Problem nicht lösen kann?
Ja.
Und jetzt rein in das Gesamtwerk der Bergpredigt.
Bergpredigt.
Es gibt da einen Dichter, Dürrenmatt,
hieß der. Ich habe es gesehen in der Vorbereitung. Also für die, die es nicht wissen, der Manfred und ich haben immer eine kleine Tabelle in der Vorbereitung, dass wir ungefähr wissen, wohin wir wollen. Ich bin auf den Namen gestoßen. Ich habe sie mir gestern erst angeguckt, die Tabelle. Und ich weiß, ich habe den Namen schon gehört. Und ich glaube, wir hatten in der Schule mal eine Pflichtlektüre, der Besuch der alten Dame. Und ich glaube, das war von Dürrenmatt.
Genau.
Und das ist meine einzige Verbindung zu Dürrenmatt.
Friedrich Dürrenmatt, toller Schweizer Dichter.
Da bist du schon besser informiert als ich. 20.
Jahrhunderts. Ja, wir hatten uns da auch ein bisschen beschäftigt mit verschiedenen Texten. Aber der Besuch der alten Dame ist tatsächlich so ein Klassiker von Dürrenmatt.
Ja, also war nicht mein Lieblingsbuch in der Schule, sage ich mal so. Also ich habe es auch nicht ganz zu Ende gelesen.
Spannend finde ich, dass der Dürrenmatt tatsächlich mal beschrieben hat, wie er bei einer Israelreise an diesen Berg kam, auf dem eine Kapelle stand zur Erinnerung an die Bergpredigt und an den Ort, an dem Jesus wohl die Bergpredigt gehalten haben sollte.
Ja.
Wobei ja niemand so genau weiß, ob das tatsächlich dieser Ort ist, aber jedenfalls steht da so eine Kapelle. Und der Dürrenmatt, der sagt dann, es ist die Rede der Reden. Und interessant finde ich dann auch, warum er das sagt. Nicht, weil diese Bergpredigt alles toppt, was es an Reden gibt, an berühmten und wertvollen Reden gibt, sondern der Dürrenmatt sagt dann, nicht die Herkunft der Worte überzeugt, sondern das Wort. Kennst du das auch, Basti? Dass ein Vortrag manchmal gespickt ist mit Zitaten und jemand versucht, quasi nach dem Motto, wie Luther schon sagte oder wie Paulus schon sagte, seinen Worten Autorität zu geben, eben mit so einer Autorität wie Luther, Paulus oder Bonhoeffer.
Absolut.
Und Dürrenmatt sagt, egal wer diese Rede gehalten hat, die Kraft steckt in den Worten.
Nicht die
Herkunft der Worte, also nicht, weil Jesus das gesagt hat, sind diese Worte so überzeugend, sondern weil diese Worte selber so stark sind, so dynamisch sind.
Ja. Ja, ich verstehe langsam und ich finde es auch gut. Also ich weiß ja nicht, wer schon mal die Predigt im Ganzen gelesen hat, die Bergpredigt. Ich weiß auch nicht, ob du sie mal im Ganzen gelesen hast. Wahrscheinlich ja, Manfred, so wie ich dich kenne. Aber ja, die Wörter, die Sätze, die Texte haben Macht.
Ja.
Sind tief verdichtet,
ja.
Sehr kurz, ja. Prägnant.
Ja, und es gibt auch mega viel Literatur zur Bergpredigt. Aber der Reihe nach. Also das Dürrenmatt, die Rede der Reden, weil sie von einer besonderen Qualität ist, weil diese Worte so viel Kraft haben. Aber jetzt auch der Berg.
Ja.
Der Berg. Jesus geht mit seinen Jüngern auf einen Berg. So beginnt ja dieses Werk, dieser Berge. Berge haben es in sich, schon immer.
Definitiv.
Es gab so auch in einer gewissen Zeit die Angst vor den Bergen.
Ja.
Manchmal kreisen so kleine Wölkchen um die Berge und dann hieß es, ja, da oben ist wieder der Berggeist zugange.
Oh, ja.
Man darf da nicht drauf, man hat Angst davor, den Gipfel zu besteigen, weil da oben die Geister oder Götter hocken und drohen und so.
Ja, ja.
Berge haben es in sich. Wann warst du eigentlich das letzte Mal auf einem Berg?
Ich auf einem Berg, ich lasse mich kurz überlegen, letztes Jahr im April. Meine Freundin hatte Geburtstag und sie wohnt im Allgäu und sie liebt Berge. Da liegt es ja relativ nah, man geht auf einen Berg.
Und wie hieß der?
Berg?
Berg.
Nee, ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht sagen, es war irgendein Berg in der Umgebung.
Okay.
Ich weiß noch, ich war krank, ich hatte eine Mandelentzündung, wollte aber unbedingt mit auf diesen Berg und habe es dann auch gemacht. Ja, es war schön, es war gut. Es war halt auch anstrengender wegen der Mandelentzündung, aber es war schon, ja, wenn man dann da oben steht und so alles unter sich sieht.
Konntest du es trotzdem ein bisschen genießen,
ja,
die Aussicht?
Ja, ich habe auch den Fehler gemacht, ich habe keine Sonnenbrille mitgenommen und es lag überall auch Schnee auf dem Berg und die Leute, die auf dem Berg schon mal waren und wenn Schnee liegt, ist es sehr hell.
Ja, ja.
Man muss es einfach sagen, es ist wirklich hell und dann mit der Mandelentzündung, mit zugekniffenen Augen irgendwie. Aber das, was ich gesehen habe, war schön. Aber ich bin jetzt auch kein Mensch, der Angst vor Bergen hat. Ich glaube, bei Mount Everest wäre das jetzt nochmal was anderes. da gibt es ja regelmäßig Geschichten, wie man hört, dass Menschen...
Ja, Touristenströme, die da hochziehen.
Und dann auch Menschen verloren gehen und leider nicht mehr wiedergefunden werden.
Ja, ja.
Aber das ist ja in Deutschland nicht die Regel bei unseren Bergen.
Nee, und trotzdem hat das Bergsteigen gewisse Risiken.
Auf jeden Fall.
Also ich erinnere mich noch gut an eine Fahrradtour, die ich gemacht habe mit meinem Sohn. Da sind wir am Großglockner hochgefahren zur Franz-Josef-Hütte auf 2300 Metern. Also lang noch nicht zum Gipfel, aber unten losgefahren bei herrlichem Wetter und oben angekommen bei 2 Grad und einsetzendem Schneefall mit einem Rennrad.
Schön.
Das sind Berge.
Ja.
Ja. Oder öfters mal auch Alpenpässe gefahren. Man fährt unten los in blühendem Frühling.
Ja, ja.
Ja, da blühen die Apfelbäume.
Ja.
Und kommt oben an am Pass mit Schneewänden, die noch 2 Meter hoch sind.
Ja.
Und das ist schon krass. Und das ist durchaus auch die Faszination und auch das Risiko, die Gefahr von Bergen. Berge haben es in sich. Die Gefahr des Bergsteigens wurde ja oft auch mystifiziert. Und wenn man mal ein Gipfelbuch aufschlägt, hast du schon mal was in ein Gipfelbuch geschrieben?
Nee, und ich muss mal nachfragen. Gipfelbuch, das ist quasi wie so ein Gästebuch, wo jeder was reinschreiben kann. Also wie es auch in vielen Kirchen...
Du kennst das gar nicht.
Nee, also aber wie zum Beispiel in vielen Kirchen hinten auch ein Buch liegt, wo jeder was...
Okay. Kann ein Gebet reinschreiben, so in deinen Kirchen. Im Gipfelbuch, da schreiben die Leute dann irgendwelche witzigen Formulierungen rein.
Ja.
So, ich erinnere mich noch an so einen Spruch, ich musste den Rucksack tragen und meine Frau sagte, es wäre sehr schön oder so. Ja. Also Gipfelbuch ist praktisch wie das Gästebuch auf dem Berg. Und da kann man Sprüche reinschreiben und manchmal sind es auch sehr emotionale, sehr tiefe Sätze und Worte, die da kommen von den Leuten, weil dieses Bergsteigen etwas auslöst in einem. So das Gefühl von Erhabenheit, über den Wolken stehen, manchmal einfach auch so die Welt unter sich sehen, dieses Gefühl, man hat die ganze Welt unter sich.
Ja, so untertan.
Ja, das ist dann, könnte dann, dann kann es auch schnell wieder kippen in so ein Gefühl der Überheblichkeit. Mhm. Ja. Ich habe das geschafft und sonst niemand, nur so ungefähr. Berge sind dann auch schnell so die Orte, an denen man die Nähe zu Gott erfährt.
Ja. Ja, man fühlt sich vielleicht auch automatisch einfach näher, weil man vielleicht auch ein bisschen abgeschieden ist von seinem Alltagsstress, von dieser schnellen Welt in der Natur ist und dann natürlich nochmal näher am Himmel.
Ja, die Anstrengung löst was aus, ja, und dann dieses fast erlösende Gefühl, wenn man es dann geschafft hat, der Schmerz nachlässt, der Schweiß nicht mehr ganz so rinnt, ja, und man dann quasi das Ergebnis seines Mühens so direkt erfährt, also auch ein Stück weit Selbstwirksamkeit und so. Ja, spannend, also Berge, so.
Ja.
Wir nähern uns ja der Frage, warum geht Jesus auf den Berg, um dort quasi eine gewisse Programmatik zu verkündigen, eine Bergpredigt.
Da liegt es ja dann schon fast nahe.
Halten.
Da liegt es ja schon fast nahe, einfach mal nach anderen Bergen in der Bibel zu gucken. Mhm. Wo haben wir schon mal das Motiv Berg? Und da gibt es ein paar prägnante Stellen. Manchen wird es vielleicht schon auf der Zunge liegen. Das Erste, woran ich denke, wenn ich jetzt mal von vorne die Bibel aufschlage, Berg, Sinai. Mose, 10 Gebote, Mose ist auf dem Berg, kriegt die 10 Gebote von Gott, geht runter, gibt es ans Volk weiter. Nur Mose darf auf dem Berg und Gott wird ganz nahbar.
Mhm. Ja, also die Erfahrung Gottes, die Begegnung Gottes, die Offenbarung Gottes, dort durch die Gebote. Ja, ja.
Aber jetzt habe ich ja, wenn wir synchron nachgehen, schon einen Berg direkt vergessen. Ganz am Anfang vom Exodus-Buch von 2. Mose, Gott offenbart sich selber Mose.
Du sprichst auf diese Offenbarung in 2. Mose 2 an, wo Gott sich dem Mose zeigt und ihn beruft, das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen.
Ja.
Genau, das ist der. Ja. Und dann eben diese Offenbarung mit den 10 Geboten.
Mhm.
Und ja, etliche Kapitel später kommt dann der Elia, dritter Elia auf.
Genau.
Auch am Berg Horeb.
Aber wer ist Elia? Also ich weiß es, aber Manfred, wie können wir denn kurz für unsere Zuhörer Elia ganz kurz und knapp zusammenfassen?
Was weißt du über Elia?
Elia, ein Mensch aus dem Nordreich in Israel, müsste es gewesen sein. Mhm. Und aufgefahren in den Himmel. Er hatte keinen natürlichen Tod. Ich glaube, das ist auch die prägnanteste Stelle für viele.
Oh, das ist jetzt sehr mystisch und legendär.
Genau. Hat da so ein paar Streitigkeiten mit anderen, die an einen anderen Gott glauben, an Baal. Und er vertraut aber auf seinen Gott.
Baal war so der Regionalgott, der universelle Regionalgott dort in der Gegend, in den umliegenden Völkern. Ja.
Genau.
Also für mich das Markanteste bei Elia ist, wie er es mehrfach gewagt hat, dem König die Stirn zu bieten.
Mhm.
Den König mit seinen Defiziten zu konfrontieren.
Ja.
Den König auf seine Wischiwaschi-Haltung anzusprechen. Und mit dieser Konfrontation dann auch seinen Kopf riskiert hat und fliehen musste.
Richtig.
Also das finde ich bei dem Elia das Markanteste. Deshalb wurde er auch Prophet genannt, weil er Gottes Wort, Gottes Botschaft dem König ausrichten sollte.
Ja.
Später dann noch der Frau des Königs, der Isebel, die schon im Namen eben auch diesen Baal trägt. Sie war für den Elia noch gefährlicher. Sie hat ihm richtig nachgesetzt.
Mhm.
Und das hat ihn dann auch in die Depression geführt und dann nahm er den Weg unter die Füße zu dem Berg Horeb, wo er dann Gott begegnet ist. Der Elia war ein besonderer
Auf jeden Fall.
Prophet. Berge in der Bibel.
Gucken wir mal ins NT.
Denkst du an eine bestimmte Geschichte?
Mehrere. Also wenn du jetzt gerade nochmal sagst, Orte des Gebets, ich schlage gerade parallel meine Bibel auf. Ich meine nämlich, es wäre auch in Lukas 5. Jesus heilt einen aussätzigen Menschen. Nee, Quatsch. Ich dachte, Jesus zieht sich auf den Berg dabei zurück. Er zieht sich aber nur normal zurück und betet. Allerdings lesen wir öfter in der Bibel, dass Jesus sich auch auf Berge zurückzieht, um alleine zu beten.
Ja, also es gab ja für Jesus diesen Moment der Versuchung. Stimmt, die Geschichte erzählt, wie er vom Satan versucht wird, wie auch immer man sich das vorstellen mag. Ich glaube, es kommt weniger auf die Konkretion an, sondern eher auf den Inhalt. Und da geht es ja auch darum, dass Jesus quasi auf den Berg gestellt wird und ihm dann gezeigt wird, wenn du mir folgst, dann gebe ich all das, was du hier siehst, unter deine Füße. Dann gebe ich dir die Macht über diese Welt.
Ja, dieses Überhebliche, was wir eben schon mal hatten, wenn man oben auf dem Berg steht.
Aus der Erhabenheit, das Gefühl, auf dem Berg zu sein, wird dann eben möglicherweise Überheblichkeit, diese Versuchung. Oder den Berg der Verklärung, also wo es ganz klar wird, wer dieser Jesus ist, wo Gott sich zu ihm stellt, sich zu ihm bekennt.
Stimmt, nochmal dasselbe auch sagt, wie bei seiner Taufe, das ist mein geliebter Sohn.
Ja. Und das Coole in der Geschichte ist, es geht dann wieder runter vom Berg, sie bleiben nicht oben, also sie bleiben nicht in dieser Erhabenen und Abgeschiedenheit, sondern gehen wieder runter in die schnöde Welt, dort, wo die Probleme sind.
Oh, und eine Sache fällt mir gerade noch ein, AT-mäßig, Psalmen, da sind wir nicht stehen geblieben, Berge spielen auch eine Rolle.
Oh ja.
Und ganz prägnant, Psalm 121. Du hast ja auch mit der Fabienne einen Podcast, auch eine Schülerin der Missionsschule. Ja. Fabienne hat sich einen Teil dieses Psalms tätowieren lassen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast an ihrem Arm. Nee. Auch mit einem Berg. Das ist tatsächlich ein beliebtes Motiv auch unter Christen. Psalm 121 und Berge. Ja. Woher kommt denn meine Hilfe? Das ist ein berühmter Vers. Ja. Manfred, kannst du es noch erläutern?
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. So beginnt der Psalm. Woher kommt mir Hilfe?
Sie kommt von Gott.
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Blick geht zum Berg, wenn man das jetzt im übertragenen Sinne nimmt. Die Berge, die vor mir liegen, die ich bewältigen muss, die Berge an Arbeit, die Berge an Wäsche, die Berge an Aufgaben und Pflichten, die ich bewältigen muss, die Probleme, die ich lösen muss. Wer hilft mir?
Ja.
Und der Psalm geht dann so weit, dass er sagt, meine Hilfe kommt von Gott. Sie kommt nicht den Berg herunter, dem Sitz der Götter, wie es damals ja durchaus üblich war in dem Umfeld von Israel, sondern die Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde und eben auch die Berge erschaffen hat.
Also wir sehen, wir haben jetzt, glaube ich, 4, 5 Stellen gehabt mit Bergen und es gibt noch viel, viel mehr Berge in der Bibel.
So, und jetzt kommt die Bergpredigt.
Auch wieder Berg.
Jesus steigt mit seinen Jüngern auf den Berg. Er flieht vom Volk. Er sieht das viele Volk um sich rum und geht da mit den Jüngern ein Stück auf den Berg.
Richtig.
Wie hoch der war, keine Ahnung. Wie abgeschieden das war, keine Ahnung.
Das ist korrekt. Aber wobei man ja sagen muss, Israel hat wirklich hohe Berge, aber auch niedrige. Aber was es jetzt genau war, man weiß es nicht.
Ich glaube, dass auch entscheidender ist der Bezug zum Berg. Denn Mose auf dem Berg, Elia auf dem Berg, in diese Reihe stellt sich Jesus.
Ja, ich sehe die besondere Stellung auch. Ja.
Es ist der große Prophet und im Grunde auch der Nachfolger von Mose, Elia.
Genau, der dritte in der Reihe.
Der dann aber auch ganz anders nochmal auftritt. Denn das Coole ist, Elia war alleine auf dem Berg, Mose allein, du hast es schon gesagt. Und Jesus nimmt nicht das alleine. Volk mit.
Warum auf dem Berg? Ja. Warum konnte es nicht in einem schönen Haus sein, wo man so ein bisschen Wärme hat, was zu essen hat und eine gemütliche Runde hat?
Warum auf dem Berg? Das ist ganz klare Symbolik und Programmatik. Jesus stellt sich in eine Reihe mit den großen Propheten Israels. Wir sprachen gerade drüber. Bei Mose auf dem Sinai, das ist der Bundesschluss Gottes mit seinem Volk. Jetzt mit der Bergpredigt verkündigt Jesus das Regierungsprogramm Gottes für den neuen Bund. Also die Symbolik und die Programmatik. Das Symbol, der Berg, das Programm, die Bergpredigt. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, zu Beginn seines Wirkens, da predigt Jesus immer mal wieder in Synagogen, also in den Schulen, in den Tempelschulen seiner damaligen Zeit und las aus der Schrift. Später ging er mehr und mehr raus, eben zum Beispiel auf den Berg. Warum wohl?
Jetzt lass mich mal überlegen, stimmt das denn? Ich glaube, also jetzt spontan fällt mir nichts ein Richtung Mitte und Ende, wo Jesus in Synagogen groß lehrt, sondern du hast recht, es war eigentlich das meiste am Anfang. Mhm.
So die Nazareth-Predigt im Lukas-Evangelium.
Genau, die ist ja relativ früh.
Zum Beispiel gab dann irgendwo noch die Tempelaustreibung.
Keine Ahnung, ganz am Ende,
was da so los war. Ja, ja. Aber markant war schon,
ja.
Er ging raus, mehr und mehr raus, auf die Straßen, auf die Plätze, mit dem Boot auf den See, um von dort aus dann zu predigen und so.
Ja, aber wahrscheinlich hat er das nur gemacht, weil sonst kein Platz mehr war drin, oder?
Vielleicht wäre es zu eng gewesen, genau, vielleicht auch, weil es dort schöner ist. Oder vielleicht auch, weil die Menschen, die Jesus Anspruch sprechen wollte,
ja,
eben dort im Freien irgendwo waren. Ja. Also Gottesdienst im Grünen, Open Air.
Ja, vielleicht mal.
Kirche im Freien.
Vielleicht eine Anregung für die Landeskirche, raus aus ihren Kirchengebäuden.
Tja. Ja. Hast du eigentlich die Bergpredigt schon mal im Stück gelesen?
Ich bin ganz ehrlich, Manfred, ich habe überlegt. Ich habe mir gestern Abend das, was du mir geschickt hast, durchgelesen, habe die Frage, wusste ich, die kommt, und ich wusste es gar nicht. Also ich habe mir darüber nachgedacht und ich war mir nicht ganz sicher. Und darum dachte ich mir, damit ich die Frage mit Ja beantworten kann, ich habe sie gestern Abend einmal im Stück gelesen.
Ah ja, 3 Kapitel, das kann man schaffen.
Ja, das ist also, ist jetzt wirklich nicht die große Welt. Mhm. Und ich kam gerade in meiner Tasche rum, denn ich habe hier gerade was rausgeholt. Manfred, oh, du siehst es. Was habe ich rausgeholt?
Hoffnung für alle.
Genau, eine Bibel. Eine Bibelübersetzung, die gerade auch eher für Jugendliche vielleicht geschrieben ist, die auch frisch im Glauben sind, die nicht sehr originalgetreu ist, mit der man jetzt nicht groß theologisch arbeiten kann. Aber wie ich finde, für Jugendliche ist wirklich Gutes.
Sprachlich gut.
Das war meine erste Jugendbibel. Ja, weiß ich noch, ich glaube, ich habe mir die mit 13 oder 14 selber von meinem Taschengeld gekauft. Und wenn ich stille Zeit mache, mache ich das richtig gerne mit dieser Übersetzung.
Okay.
Weil ich sonst das Problem habe, wenn ich Luther, Basis, was auch immer lese, ich versuche immer dieses wissenschaftliche, theologische Denken reinzugehen. Aber als du mich gefragt hast, ob ich die Bergpredigt mit dir mal aufnehmen will, habe ich gedacht, ich will es mich nochmal ganz neu drauf einlassen. Und dann habe ich mal angefangen, sie zu lesen und du siehst, es ist schon etwas bunter markiert überall.
Oh.
Aber ich habe das natürlich vor einigen Wochen schon gemacht und dann siehst du hier den Bruch, ich habe irgendwie relativ schnell aufgehört. Ich habe nach jeder Geschichte einzeln für mich am Abend gelesen und dann kam irgendwas dazwischen, ich habe aufgehört und der Rest
Kapitel
nicht markiert.
Kapitel 6 und 7 ist blank, ja, aber Kapitel 5 also ist bunt.
5 mit 6 habe ich ein bisschen angefangen schon.
Okay.
Genau, ich wollte sie Stück für Stück lesen.
Und jetzt hast du gestern Abend nochmal
schnell alles zusammengelesen.
Schnell Durchlauf, sehr
genau.
Gut. Ich frag mal so ganz, ganz spontan, fiel dir da was auf im Blick auf die verschiedenen Stücke, die es da so gibt?
Ja, es ist oft, sind die Stücke ja wirklich aufs Tiefste zentriert. Es ist sehr kompakt geschrieben,
sehr kompakt,
vieles.
Sehr konzentriert.
Genau, es ist jetzt, man könnte ja schon fast sagen, es sind ganz viele einzelne Predigten, die auch man so halten könnte, ein bisschen ausgeführter. Und oft ist da irgendwie nur so die Lehressenz oder Quintessenz einfach. Nur drin, kurze, prägnante Sätze.
Ist dir da jetzt ein Abschnitt oder ein Satz oder so eine Sequenz in Erinnerung, die dich besonders angefixt hat, so im Schnelldurchlauf?
Vieles. Ich weiß nicht, ob unbedingt jeder die Bergpredigt, die uns zuhört, mal ein Stück gelesen hat oder generell sich bewusst ist, ob er sie gelesen hat. Aber man kennt ja viele einzelne Ausschnitte, auch wenn man nicht weiß, dass sie zu Bergpredigt gehören. Zum Beispiel, wie wenn Jesus sagt, wenn man dich auf die eine Wange haut, dann halte die zweite hin. Man soll Schätze sammeln, nicht auf Erden, sondern im Himmel. Da habe ich eine witzige Geschichte auch, ganz kurz nur, keine Sorge. Okay. Wir hatten einmal Lego-Tage bei uns zu Hause im CVM und ich war da noch jung, 14 oder so, als Mitarbeiter und ich stehe mit einem anderen Mitarbeiter in der Küche und wir werfen uns die ganze Zeit so ein paar Bälle an den Kopf, also wörtliche Bälle verbal und spaßen so ein bisschen miteinander und dann habe ich aus Spaß noch gesagt, ja, wofür machen wir das denn hier eigentlich alles? Ich meine, wir kriegen ja hier sowieso nichts an Geld und allem drum und dran, das ist ja eine totale Zeitverschwendung. Und ein Mitarbeiter kommt vorbei und hat nur diesen einen Satz gehört, das war auch ein Externer, der kannte mich nicht so gut und wusste nicht, dass ich gerne auch manchmal so rumspaße und hat mir dann auf eine total liebevolle Art und Weise direkt erzählt, ja, Basti, ich weiß, es gibt jetzt an diesem Wochenende hier nichts für dich. Aber schau mal in der Bibel, da steht es genauso. Nicht Schätze hier auf Erden sammeln, sondern was du heute und am Wochenende hier machst, damit sammelst du Schätze da ganz oben. Da hatte ich direkt eine Lehrstunde nochmal.
Okay, wobei auch da ein gewisser Verdienstgedanke zum Ausdruck kommt.
Ja, definitiv.
Der mir dann doch ein bisschen was in Frage stellen lässt. Aber okay.
Ja, auf jeden Fall.
Die Bergpredigt am Stück gelesen. Es sind ja ganz unterschiedliche Stücke. Ja. Du hast ja schon ein paar Stichworte genannt.
Ja.
Die Seligpreisungen, die sind ja auch sehr, sehr
genau,
prominent.
Genau, die fangen ja ganz
das
vorne
Vater
an.
Unser, das Gebet, das die Welt umspannt. Also auch ein großes, großes Thema in der Bergpredigt. Und die Frage ist ja auch, ist das eine Rede, die Jesus quasi am Stück gehalten hat? Oder ist es eher eine Komposition, dass der Autor des Matthäusevangeliums letztlich verschiedene Stücke gesammelt hat, aus verschiedenen Quellen, Reden Jesu zusammengetragen hat und die dann auch kombiniert hat?
Ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Es gibt viele Leute, die heute davon ausgehen, es sind viele einzelne Predigten, die nur im Kern quasi aufgeschrieben wurden und dann zusammengefügt wurden als die Bergpredigt. Ich würde sagen, das ist so weitestgehend das Verbreiteste heute, wobei es natürlich auch immer noch Theologen gibt, die auch begründet sagen, nein, das ist eine durchgehende Predigt, die genauso gehalten wurde von Jesus. Gibt es verschiedene Ansichten, jede Seite hat gute Argumente. Wer bin ich, dass ich mich da entscheiden kann?
Ja, ja. Und ich denke, die Frage ist ja immer auch, was hat es für eine Auswirkung im Blick auf die Auslegung, auf die Bedeutung und die Relevanz? Wenn man jetzt sagt, es war eine Rede, die Jesus am Stück gehalten hat, ist das dann wertvoller, wichtiger? Hat es dann mehr Kraft und Autorität, als wenn man sagt, der Autor des Matthäusevangeliums hat Stücke zusammengetragen und daraus jetzt eine große Predigt quasi komponiert?
Also ich würde sagen, nein. Was für mich wichtig ist, es sind Jesus Worte.
Es sind Jesus Worte, die in dieser Weise nun präsentiert und dargestellt werden. Und spannend ist ja dann auch zu gucken, egal ob Jesus die am Stück gehalten hat oder ob die kombiniert wurde, zu gucken, was ist der rote Faden? Was ist das große Thema der Bergpredigt? Für wen ist das geschrieben? Für wen ist das formuliert? Worum geht's? Also das ist ja das Entscheidende. Ja. Wie Dürrenmatt schon gesagt hat, ja, ich zitiere jetzt mal, die Kraft liegt ja in den Worten und nicht darin, wer das gesagt hat. Also es geht um das große Thema. Manche sehen in der Bergpredigt eine Anleitung zu politischem Handeln. Sagt dir der Name Franz Alt etwas?
Nein.
Vermutlich nicht. Das war vor deiner Zeit, lange vor deiner Zeit. Das war so in den 70er Jahren.
Ja.
Da war der sehr prominent. Franz Alt war, keine Ahnung, Journalist auf jeden Fall.
Ja.
War im Fernsehen auch sehr präsent. Und er war in der Friedensbewegung der 70er und 80er Jahre sehr aktiv. Und er sah tatsächlich in der Bergpredigt eine politische Ethik. Insbesondere das Thema Frieden, aber auch Gerechtigkeit.
Ja.
Die Gerechtigkeit im Blick auf die Verteilung der Güter, der Lebensmittel. Frieden, großes, großes Thema. Politische Ethik.
Ja, das ist auch wieder. Ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
Nee, sag.
Ja, es ist halt auch wieder die große Frage, was ist so der Sinn der Bergpredigt? Ich glaube, das gibt es genauso große Streitpunkte wie auch, als wir gerade angesprochen haben, ist die Bergpredigt eine Rede, ist sie zusammengesetzt, genauso viel kann man darüber streiten, was ist jetzt der Sinn der Bergpredigt, ist es wirklich so eine ethische Anleitung oder gibt es verschiedene Ansätze auf jeden Fall, sagen wir mal so.
Ja, ja. Also von das Gegenstück dazu kommt von Bismarck.
Oh ja, der sagt mir was.
Der war ja mal Kanzler,
genau.
Reichskanzler oder so ähnlich, wie das damals hieß, 1800 irgendwas. Und der hat formuliert, dass man mit der Bergpredigt keine Politik machen könnte. Also das genaue Gegenteil.
Ja, es ist ja auch die Frage, wie verstehst du die Bergpredigt? Also wenn man sie sich einmal so anguckt, wird einem, glaube ich, relativ schnell bewusst, eigentlich kann man es auch gar nicht alles erfüllen, was dort gesagt wird. Also wenn man auch im 6. Kapitel von Matthäus liest, worum man sich sorgen soll. Also man soll sich einfach keine Sorgen machen. Wer schafft das?
Ja, ja. Naja, die Frage ist ja, also mir ist, wenn du das mit dem Erfüllen bringst, ist mir schon die Frage, ist der Anspruch der Bergpredigt, dass wir das, was hier gesagt wird, erfüllen müssen, um ein guter Christ zu sein?
Ja, da gibt es, wie gesagt, verschiedene Ansätze. Ich glaube aber, nein. Also für mich kann der Sinn nicht drin liegen, einfach um dieses Strikte dann halten und versuchen zu erfüllen, dann wäre es so gesetzlich.
Was wäre dann der Sinn? Also das musst du jetzt schon begründen, ja, wenn du das so behauptest.
Wir haben es am Anfang schon mal anklingen lassen. So eine Anleitung. Wie funktioniert's? Wie geht's?
Wie geht's?
Wie geht's Leben? Wie geht das Leben? Man kann ja die Bergpredigt vielleicht als so eine Art Leuchtturm vielleicht sehen. So ein...
Der eine Orientierung gibt.
Genau, Orientierung, so ein Wegweiser. Wenn ich mit dem Schiff fahre, kann ich mich an dem Leuchtturm orientieren, wenn ich will.
Ja, ja.
Die meisten machen es auch, weil es sinnvoll ist. So wie in der Bergpredigt auch wirklich Sinnvolles drin steht. Man kann sich aber auch nicht dran halten an den Leuchtturm. Man kann sich nicht orientieren. Und es kann auch klappen. Aber man kann auch dann ordentlich vor die Wand fahren.
Ja, also das heißt, man kann quasi auf Sicht fahren oder dem Leuchtturm folgen. Man kann im Blindflug mit seinem Schiff an der Küste entlang schippern oder auf den Leuchtturm gucken, der einen vor den Klippen warnt, damit man keinen Schiffbruch erleidet.
Ja, so ist das ja, glaube ich, oft im Leben. Also man schwimmt so, oft auch vielleicht an Gefahren, weil man steht immer irgendwie in der Gefahr. Wir haben ja diese Freiheit des Handelns und man steht halt in der Gefahr. Wie gehe ich mit der Freiheit um, die mir einfach gegeben ist? Und mit jeder Entscheidung, die ich treffe, kann ich irgendwo gegenfahren.
Also ich fand zwei interessante Deutungsmuster. Das eine, dass die Bergpredigt die Gottesherrschaft, also das Reich Gottes, ausruft und proklamiert.
Ja.
Demgegenüber findet die Herrschaft der Menschen über Menschen ein Ende. Das wird in der Bergpredigt beschrieben. Denn was Menschenherrschaft bedeutet, das sehen wir ja mit Schrecken. Also wie Menschen über Menschen herrschen, das lässt ja den Atem stocken. Die Frage ist eine Gottesherrschaft besser? Und die Antwort darauf heißt, es hängt ja letztlich von Gott ab. Also was für ein Gott ist es, der herrscht? Der Vater Jesu Christi, jedenfalls ein Gott, der mich liebt.
Definitiv.
Die Bergpredigt wäre dann so eine Art Regierungsprogramm, also ein lebensförderndes Regierungsprogramm, das ja gleich mit dem Glück beginnt, mit der Ansage des Glücks beginnt. Ja.
Genau.
Und dann auch im Herzen trägt die Erkenntnis, ich bin bedürftig, aber ich habe eine Adresse für meine Bedürfnisse. Also das Gebet, das Vaterunser, klare Ansage.
In der Mitte.
Ich bete um das tägliche Brot, ich bete um Vergebung der Schuld, ich bete um Bewahrung vor der Versuchung, also dass ich nicht über die Klippen stolpere. Das ist das Herzstück der Bergpredigt. Und am Schluss geht es dann letztlich um ein stabiles Lebensfundament. Also das Regierungsprogramm Gottes, das Regierungsprogramm Jesu, sagt an, es geht um ganz elementare Fragen des Lebens. Es geht weniger darum, wenn du das alles einhältst, bist du ein rechter Christ, dann wirst du Gott gerecht, sondern Gott macht dich gerecht. Und hier hast du ein Lebensprogramm für die Gerechtigkeit.
Ja, schön. Guck mal, dann hast du das, was ich in kurz gesagt habe, einmal lang ausgeführt.
Ach so.
Ich bin nur so Beinbilder. Gut, dein ist natürlich ein bisschen tiefer. Aber das hört sich prinzipiell gut an, was du sagst. Ich glaube, das kann man kaum weiter ergänzen oder ausführen.
Also so würde ich die Bergpredigt sehen, dass sie auf Christus bezogen ist, weil sie aus Gottes Gnade lebt und weil sie den Geist der Freiheit atmet und weil sie zu einem guten Leben anleitet. Ja, da schließt sich dann der Kreis wieder. So geht's.
Ja, du hast gerade vielleicht angedeutet, vielleicht sollten wir kurz auch drüber reden, über den Aufbau einfach der Bergpredigt. Genau, du hast ja gerade schon mal erwähnt, es beginnt irgendwie mit dem Glück. Alte Übersetzungen haben oft noch drinstehen die Seligpreisungen. Das wird heutzutage oft nicht mehr mit selig übersetzt, sondern in der Basisbibel heißt es zum Beispiel, wer glückselig ist.
Glückselig, das ist die Kombination von glücklich und selig.
Ja, es gibt manche Übersetzungen, die schreiben nur, wer glücklich ist glücklich, oder glücklich selig, sind. Ja, man kann es so in dem Bereich wahrscheinlich am besten übersetzen.
Ja, das ursprünglich griechische Wort Makarios.
Genau, heißt heilig, selig,
ja,
glücklich.
Ja.
Nee, glücklich bin ich jetzt unsicher.
Doch.
Doch.
Schon glücklich.
Ja, ja, auch. Ja, das war ja eins der ersten Worte, die ich lernen musste in Griechisch. Das ist schon ein paar Monate her.
Ja.
Genau, wie geht's denn dann weiter? Mhm. Wir sind erst mit glückselig. Dann haben wir Salz und Erde.
Salz und Licht.
Salz und Licht, nicht Salz und Erde. Ja.
Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt.
Ja.
Zwei ganz markante Worte.
Genau, dann geht es weiter mit den sogenannten Antithesen. Wahrscheinlich auch eher ein älterer Begriff. Das sind diese Sachen, die anfangen oft mit ihr wisst, dass euren Vorfahren gesagt worden ist, bla bla bla. Mhm. Aber ich sage euch, wo Jesus nochmal deutlich was verschärft einfach,
ja,
was aus dem Alten Testament schon, ja, überliefert ist.
Ja, die Gebote letztlich konsequent weitergedacht, ja, so würde,
genau,
ich das sagen. Ja.
Genau.
Ja.
Dann haben wir viele verschiedene Themen, die wir vielleicht auch heutzutage Mobbing sagen würden, richten, das Vaterunser, das Beten, ganz in der Mitte der Bergpredigt, also quasi, ja, das Kernstück könnte man vielleicht sagen, der Höhepunkt.
So das Herz, ja.
Unser,
ja,
der Bergfest.
Der Herzschlag des Vater, der Herzschlag der Bergpredigt, ja.
Ja, genau.
Ja, ja.
Genau, dann was haben wir denn sonst noch? Es geht um Sorgen.
Es geht um Sorgen, ja.
Das Verurteilen, Vergeben.
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit.
Großes Thema.
Und dann ganz zum Schluss noch der Hausbau.
Ja.
Auf
das Fundament des Lebens.
Genau,
worauf baust du dein Leben? Was ist das Fundament deines Lebens?
Da gibt es ja auch ein schönes Kinderlied. Ich weiß nicht, ob du es kennst mit Bau dein Haus nicht aus dem losen Grund. Nee, wie geht's denn
nochmal? Ja, ja, ja.
Sagt ja auch was, ne? Ja, ich bin kein Gesangstalent. Es tut mir leid, liebe Zuhörer.
Ja. Jedenfalls klar, dass die Frage, was ist das Fundament meines Lebens? Letztlich geht es hier um Resilienz.
Ja. Ja.
Die innere Widerstandsfähigkeit, was gibt mir Kraft,
Halt
durchzuhalten, was gibt mir Halt, was trägt mich.
Ja. Genau.
Also es sind eigentlich ganz elementare Themen. Wenn man das ein bisschen übersetzen würde, die Frage nach dem Glück ist ja die ganz entscheidende Frage, ein ganz entscheidender Antrieb für das Tun,
ja,
von Menschen. Wie werde ich glücklich? Wie finde ich Sinn in meinem Leben, der mich erfüllt? Auch die Erfahrung der Bedürftigkeit. Ich habe mir mein Leben nicht selbst gegeben, sondern stehe von Anfang an auf Empfang. Große Themen, große Baustellen und immer wieder auch das Sorgen, das unser Leben durchzieht.
Genau.
Wie so ein dunkler Faden, der immer wieder an die Oberfläche kommt. Und dann auch dieses ganz markante, trachte zuerst nach Gottes Reich. Also was ist der Fokus meines Lebens?
Genau.
Worauf richte ich mein Handeln, mein Tun, mein Denken, mein Fühlen aus? Es sind ganz elementare Themen, die hier
definitiv
verhandelt werden. Wir gehen denen dann im Einzelnen nach.
Stück für Stück.
Ja.
Was wir vielleicht noch nicht geklärt haben, wo wir gerade schon beim Aufbau sind. Für wen ist eigentlich die Bergpredigt? Für wen gilt sie?
Wie meinst du das?
Da gibt es ja auch verschiedene Ansichten vielleicht. Für wen galt sie ursprünglich? Da gibt es ja auch mit der katholischen Kirche... Gibt es da vielleicht eine andere Ansicht, als wir sie haben oder gab es? Ich weiß nicht, ob sie immer noch vertreten ist.
Ja, du spielst auf die Theorie an, dass quasi die Gebote für das normale Christenfußvolk gedacht ist.
Genau.
Und die Bergpredigt für die christliche High Society.
Die halt schon mal so ein bisschen weiter sind.
Ja, ja, so Mönche, Priester, Leute, die ganz exklusiv dann auch aus dem normalen Alltagsleben rausgenommen sind.
Und muss ich mich dann auch dran halten, um vielleicht auch ein guter Christ zu sein?
Woher bekommen wir eine Antwort auf diese Frage, für wen ist sie gültig?
Ja.
Und ich sehe Folgendes, es gibt keine eindeutige Antwort. Denn am Anfang, da nimmt Jesus die Jünger mit sich, das ist der exklusive Kreis.
Ja.
Und am Schluss...
Genau, am Ende des 7. Kapitels.
Ist vom Volk die Rede.
Ja.
Du hast es gerade vor dir.
Ja, genau.
Kannst du mal zitieren?
Also genau, und der Schluss der Bergpredigt, so übersetzt die Basisbibel. So beendete Jesus seine Verkündigung. Die Volksmenge war von seiner Lehre tief beeindruckt, denn an seiner Lehre erkannten sie, dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hatte. Ganz anders als bei den Schriftgelehrten.
So, aber das finde ich mega cool.
Genau.
Am Anfang die Jünger.
Genau, das kann man vielleicht auch nochmal kurz vorlesen.
Genau. Dann haben wir die Klammer.
Im fünften Kapitel, direkt der erste Vers. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und zu lehren.
Genau.
Das die ist Jünger der Start, kamen zu Jesus, nicht das Volk.
Und am Schluss ist es die Volksmenge,
genau,
die angesichts der vollmächtig wirksamen Worte staunt und sich wundert.
Ja.
So. Es gilt für alle.
Mhm.
Also der Matthäus beginnt mit den Jüngern und endet mit dem Volk. Das Volk hat die Rede gehört, es gilt allen. Ja, Basti, wir haben hier jetzt einen großen Bogen geschlagen, haben viel gequatscht über die Bergpredigt. Wir werden in unserer nächsten Folge dann ganz konkret einsteigen mit dem Thema Glück. Mir ist jetzt die Frage nach dem vielen, wo wir hier herumgestochert haben, in diesen drei Kapiteln. Wie geht's dir jetzt?
Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben, glaube ich, noch nicht ganz eine Stunde rum, aber bald müssen wir schon eine Stunde aufgenommen haben.
Genau. Ja.
Aber tatsächlich dafür noch gut. Ich fühle mich nicht ausgelaugt.
Ach, ich meine, es ist eher so im Blick auf deinen Geisteszustand. Also fühlst du dich jetzt verwirrt von dem vielen oder?
Also Körper und Geist sind ganz eng bei mir zusammen, Manfred.
Oder hast du Lust, jetzt mal konkret in einen Text einzusteigen oder
nicht,
den nächsten?
Also ich habe nicht nur Lust auf einen, sondern auf viele, muss ich sagen. Ich freue mich einfach auf die nächsten Folgen. Wir haben da ja schon ein paar geplant oder ein paar stehen in Aussicht. Genau, und wie du schon gesagt hast, wir wollen mit dem Glück anfangen, mit den Seligpreisungen.
Ja, genau.
Oder Glückseligpreisungen oder wie man es auch heutzutage nennen will.
Ja, genau. Und wir werden dabei auch wirklich darüber reden, wie die Themen der Bergpredigt unser ganz konkretes Leben, unseren Alltag berühren. Also lernen, Schule gehen, Kinder erziehen, putzen, arbeiten gehen, Wäsche waschen. Inwiefern die Themen der Bergpredigt unseren Alltag treffen.
Das ist doch mal eine gute Verheißung.
Und ein Wort hätte ich noch, nämlich im Blick auf die Auslegung und den Charakter dieses Werkes.
Oh ja.
Der große, berühmte Theologe Karl Barth, sagt dir der Name was?
Ja, große Dogmatik, die ich wahrscheinlich niemals lesen werde.
Auch ein bisschen her schon, der in Bonn Theologieprofessor war.
Kurze Sache für die, die es nicht wissen. Also Karl Barth hat eine riesengroße Dogmatik auch geschrieben mit, ich glaube, 9 Büchern, die schwerer sind als du. Nee, also Riesendogmatik und darum sage ich, die ich wahrscheinlich niemals lesen werde. Das ist schon...
Ja. Aber was du nicht weißt und jetzt erfährst, ist, dass einer seiner maßgeblichen Schüler mein Kirchengeschichtslehrer war. In Unterweisach. Helmut Straub, Pfarrer Helmut Straub. Der war ganz eng mit Karl Barth verbandelt.
Ja.
Hat bei ihm gelehrt, war auch zeitweise, glaube ich, Assistent oder so in Bonn. Und der hat Kirchengeschichte unterrichtet, als ich in der Missionsschule war.
Spannend. Ja,
genau.
Immer wieder
es gibt also eine direkte Linie. Genau. Und von Karl Barth stammt das Wort, die Bergpredigt sei die Gnadenordnung Gottes. Da steckt das Wort Ordnung drin und das Wort Gnade.
Das musst du jetzt noch mal ein bisschen näher ausführen.
Oh, das wird kompliziert. Also Ordnung, da wird was geordnet, Es ist eine Ordnung, es sind Richtlinien, Leitlinien, Wegweiser.
Ja.
Aber sie tragen den Geist der Gnade in sich.
Okay, hört sich spannend an.
Und damit auch, wie wollen wir leben? Es geht um Ordnung und es geht um Gnade Gottes. Das finde ich eigentlich eine schöne Bezeichnung für die Bergpredigt, die Gnadenordnung Gottes.
Ja.
Ja, dann
gut.
Für heute genug.
Ja, wie viel haben wir denn jetzt? Fast eine Stunde, oder?
Ja, schon fast.
5 Minuten irgendwie so um den Dreh.
Zeitverschluss. Vielen Dank, Basti.
Ich kann nur zurückgeben.
Es war mir ein Gewinn. Vieles gelernt. Und ihr Lieben da draußen, wir sind gespannt auf euer Feedback, auf eure Rückmeldungen.
Wir hoffen, ihr seid nicht eingeschlafen.
Gerne an die Mailadresse mz@manfredzoll.de. Das ist meine Mailadresse. Wir tauschen uns dann aus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und es geht bald weiter mit dem Thema, wie geht das Glück?
Gute Tschüss. Idee. Ciao, ciao. Bis bald.
Macht's gut.